let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright.
Hallo Augustin.
Hi Philipp, freut mich wieder hier zu sein.
Herzlich willkommen hier bei uns in Charlottenburg in der Oberpostdirektion. Schön, dass du wieder da bist. Gern gesehener Gast. Ich glaube, du bist eine der wenigen Gäste, die zum dritten Mal jetzt hier sind.
Genau, ich bin zum dritten Mal da. Das letzte Mal, glaube ich, vor einem halben Jahr ungefähr, oder?
Richtig.
Wo wir über den ersten MQ-Report gesprochen haben. Genau. Kann ich mich noch erinnern, war es ziemlich warm hier drin.
Das stimmt, es war ziemlich warm.
Genau. Ja.
Ja, Setup ist jetzt leicht verändert. Wir haben uns weiter professionalisiert, dass du siehst, wir gehen auch hier den Weg, professioneller zu werden.
Ja.
Tolles Studio mittlerweile. 24 ist durch. Wir zwei haben uns heute verabredet, mal einen kleinen Schulterblick zu machen. Ich glaube, das ist okay. Ende Januar kann man noch einen kleinen Schulterblick in 24 machen.
Auf jeden Fall.
Kleiner Ausblick in 25.
Die ganzen Quartalsreports von den wichtigen Unternehmen kommen jetzt auch erst noch.
Das stimmt allerdings.
Die haben sich ja da auch noch Zeit gelassen. Und dem her sind wir da, glaube ich, noch vorne mit dabei.
Sind wir vorne mit dabei und haben auch die Möglichkeit, dann unsere Einschätzung auf den Markt zu geben.
Ja.
Wie war 24 für dich?
War eigentlich ziemlich verrückt, oder? Also ist doch recht viel passiert, so auf den verschiedenen Ebenen. Sei es irgendwie OEMs, die neue Partnerschaften eingegangen sind. Dann auch irgendwie im Vertriebsmodell, im Handel hat sich irgendwie viel bewegt. Ja, wir hatten ja gerade hier im Vorgespräch schon über das Agenturmodell gesprochen. Da steigen wir bestimmt nochmal drauf ein. Dann eben natürlich auch so die ganze Verkaufsförderung für Elektrofahrzeuge. Klar, das war schon 2023, aber Auswirkungen hast du 2024 gesehen. Dann in Richtung Technologie ist viel passiert, sei es irgendwie autonomes Fahren, Software-Defined Vehicles, neue Anbieter aus China, die sich teilweise schwer tun, teilweise erfolgreicher sind. Ja, von dem her so zusammengefasst, war es recht dynamisch. Langweilig wurde es nie. Manche Sachen gingen nach vorne, manche wieder zurück. Von dem her würde ich sagen, ja, war auf jeden Fall ein spannendes, aber auch herausforderndes Jahr.
Mhm.
Wie würdest du das denn sehen?
Ich würde es genauso sehen. Einfach aus den unterschiedlichen Aspekten. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, die so spannend ist wie selten. Also du hast das Agenturmodell angesprochen, also die Art und Weise, wie Autos verkauft werden, werden sich ändern, ob das das Agenturmodell ist oder nicht.
Ja.
Aber es wird immer hybride Systeme geben,
dass
der OEM deutlich mehr auch entlang der Customer Journey übernimmt.
Ja.
Das ist spannend. Ich fand total spannend das Thema chinesische Autohersteller. Das ist ein Thema, was uns ja erst die letzten Jahre begleitet, aber so richtig Traktion hat das Thema nicht bekommen. Wenn wir sehen, die großen Player, die in anderen Märkten super erfolgreich sind. BYD hat 2600 Autos verkauft in Deutschland, NIO 400. Das war eine große Überraschung für mich tatsächlich. Aber ansonsten, wenn ich auch ein bisschen darauf schaue, was auf der mobile.de-Plattform passiert ist, wir sehen im Vergleich zu 23 deutlich mehr Angebot. Das heißt, die Anzahl der Fahrzeuge, die auf der Plattform sind gestiegen um fast 8%.
Oh wow.
Ja, tatsächlich sehr interessant. Und das Zweite, was auch interessant ist, die Nachfrage ist gestiegen. Nachfrage ist deutlich gestiegen, sodass der Markt eigentlich aus meiner Perspektive relativ gesund ist. Das heißt, der Markt dreht sich. EV, immer wieder dieses begleitende Thema von allen, sehen wir gerade auf der Plattform, dass der Bestand oder das Angebot an gebrauchten Elektrofahrzeugen wächst.
Ja.
Natürlich auf einem überschaubaren Niveau. Aber gleichzeitig wächst da auch die Nachfrage. Also da gibt es einen Haufen positive Signale, die wir sehen. Klar, Standtage ist immer ein Thema, was auch jetzt im Bereich der Elektrofahrzeuge doch jetzt leicht gestiegen ist. Aber insofern war das Jahr ganz spannend. Deutschland 2,8 Millionen Neuwagen verkauft, weiterhin stark gewesen. Und du hast es erwähnt, das erste Jahr ohne staatliche Unterstützung für Endkunden, um ein Elektrofahrzeug zu kaufen. Dementsprechend auch der Absatz etwas eingebrochen. Aber alles in allem war das, glaube ich, ein ganz gutes Jahr.
Ich glaube auch, und ich glaube so, du bist ja viel in der Industrie unterwegs, ich ja eben auch, sei es bei den Herstellern oder auch bei den Zulieferern und vielleicht auch im Handel. Ja, ich glaube, manchmal reden wir auch einfach zu schlecht darüber. Ich glaube, uns wird es allgemein so ein bisschen auch gut tun, einfach wieder nach vorne zu blicken, oder? Auch mit einer positiven Attitude um da halt dann eben voranzukommen. Weil letztendlich, wie du gesagt hast, ja, wir können es ja weiterhin. Also das Geschäft ist ja weiterhin auch da. Klar, es gibt immer wieder Anpassungen, denen muss man sich halt einfach stellen, sei es im Vertriebsmodell oder mit neuen Herausforderern, neuen Wettbewerbern. Mhm. Aber letztendlich, ich glaube, da ein bisschen mehr Boldness und da irgendwie positiv nach vorne zu schauen, das wird, glaube ich, der ganzen Industrie ganz gut tun.
Ja, und ich glaube, das ist ein gutes Stichwort auch nochmal, um das 24 jetzt so abzurunden. Da ist viel passiert, ich glaube, viel Positives. Sicherlich auch viele Sachen, wie zum Beispiel das Thema Elektromobilität, wo es deutlich Verbesserungsbedarf gibt. Aber ich mag so eine Zahl von unserer Plattform. Alle 12 Sekunden wird ein Auto auf mobile.de verkauft. Mhm. Das heißt, der Markt ist liquide. Mhm. Ja, was sicherlich so Sachen wie ein OEM hat zu mir gesagt, ein gebrauchtes Elektrofahrzeug ist wie ein Warentermingeschäft. Mhm. Ich muss gucken, dass das nicht allzu lange auf dem Hof steht, damit ich dementsprechend auch noch Gewinne realisieren kann. Ja. Dementsprechend war das, glaube ich, ganz cool.
Ja, ich meine, du hast ja die Chinesen angesprochen, auch dass die, vielleicht irgendwie das Überraschung war, dass sie so wenig verkauft haben. Ich glaube, es war so ein bisschen absehbar auch, dass so 2024 auch noch so ein, sag ich mal, Übergangsjahr dann eigentlich ist. Ja, man hat ja auch viel Bewegung gesehen mit Great Wall Motors, die sich ja nochmal angepasst haben, schon recht früh im Jahr mit BYD, die sich ja da auch auf der Vertriebsseite nochmal neu aufgestellt haben, wo es da vorher auch schon immer so ein bisschen geknatscht hat, gerade 2023. Gut, NIO hast du angesprochen, die natürlich dann nochmal eine besondere Positionierung haben. Sag ich mal, wachsen ja irgendwie trotzdem. Also einem BYD, ich weiß gar nicht, was sie 23 verkauft haben, aber ich glaube, einen Bruchteil von dem, was sie halt 24 hatten.
Ja, definitiv, ja.
Bei dem NIO, die sind wahrscheinlich, glaube ich, immer schon so ein bisschen auf so zwischen 100 und 1000 Fahrzeugen unterwegs gewesen. Mhm. Und die anderen wachsen ja auch recht dynamisch oder entwickeln sich halt dynamisch. Und ich glaube, wahrscheinlich haben da die traditionellen OEMs noch ein bisschen mehr Zeit, sich darauf einzustellen. Ja. Aber ich glaube schon, dass das Window of Opportunity da sich halt irgendwie langsam halt dann schließt und die halt einfach auch aktiver werden, mehr Kontrolle übernehmen, einfach auch schnell lernen, was hier halt dann funktioniert, sei es vom Produkt her, aber auch vom Vertriebsmodell her. Mhm. Und dann wird das schon eine signifikante Rolle hier einfach einnehmen, getrieben auch von dem, was dadurch, dass halt eben auch in China wahrscheinlich die Nachfrage nicht so stark ist wie in den letzten Jahren, basierend auf halt da auch den lokalen wirtschaftlichen Entwicklungen. Und letztendlich haben sie dann eigentlich zwei Exportmärkte. Das sind das einmal eben Europa und dann halt eben auch das Südamerika. Ja. USA wird ja weiterhin zu sein.
Absolut.
Von dem her, das ist gleich so der eine Aspekt da bei den oder in Bezug auf die chinesischen OEMs.
Ja.
Und das andere dürfen wir auch nicht außen vor lassen. So die chinesischen Produktionsstätten, die werden ja eigentlich auch immer relevanter für die westlichen OEMs. Ja.
Ja.
Das heißt, China ist ja da halt dann auch eigentlich ein Produzent für die Kernmarken oder auch für einen BMW. Ich glaube, der iX3 oder der Elektro-SUV kommt aus China. Der
Elektromini.
Elektromini. VW-Konzern, dann eben auch die Seat Elektro oder Cupra Elektro-Modelle und so weiter. Das hat er dann auch quasi so eine zweite, oder ist ja so der zweite Teil, und der wächst ja auch sehr dynamisch.
Absolut. Und was ich total interessant finde, wenn wir wiederum ein bisschen auf die mobile Plattform zurückkommen, weil wir sehen halt tatsächlich so auf der einen Seite immer, was Kunden suchen, die sogenannte Nachfrageseite oder dementsprechend auch, was das Angebot ist. Nachdem in 23 die Unterstützung für die Elektrofahrzeuge eingestellt worden ist, haben wir den größten Rückgang der Nachfrage bei chinesischen Fahrzeugen gesehen oder Fahrzeuge von chinesischen Herstellern. Und ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt der Kunde viel, viel über den Preis gekommen ist, über eine günstige Leasingrate. In dem Fall war vielleicht die Markenpositionierung nicht so wichtig für den Kunden.
Ja.
Und ich glaube, es wird sich ändern. Also wenn ich mir das Produktportfolio zum Beispiel von BYD anschaue und in ein Auto, tatsächlich ein Auto mal für eine Testdrive oder Testfahrt nehme, das ist schon sehr, sehr gute Qualität.
Auf jeden Fall.
Glaube auch, dass wir da in Deutschland deutlich höhere Absatzzahlen sehen.
Ja, und die haben wahrscheinlich auch noch so die Luft zum Atmen, ja, also oder zu, bei der Preisanpassung, wenn man auch vergleicht, so was kosten ein BYD hier in Europa und wie positionieren sie sich da dann auch eben, ja, es in, sag ich mal, in China sind es ja eigentlich eher, sag ich mal, so das Volumenmodell oder ist der, bedienen das Volumensegment, haben da ja auch dann schon die, die letzten Marktführer halt dann überholt vom Absatz her, aber die haben ja ganz klar gesagt, okay, wenn wir nach Europa gehen, dann positionieren wir uns halt im Premium-Bereich. Aber da ist natürlich auch noch die Luft nach unten da, um halt die Preise dann anzupassen. Und ich glaube auch, wenn sie halt da merken, sie erreichen ihre Ziele nicht vom Absatz her, dann werden sie da halt wahrscheinlich auch einfach an der Positionierung und am Preis halt dann arbeiten. Genau wie du sagtest, ja, das Preisthema ist ja doch noch immer super relevant für die Kunden. Jetzt auch in so Zeiten, wo sozusagen jeder sowieso versucht, sein Geld zusammenzuhalten. Von dem her, ja, wird, glaube ich, auch 2025 sollten wir die auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und dann eben auch wahrscheinlich 2026, 2027 wird es wahrscheinlich nochmal relevanter.
Ja, denke ich auch. Und ich glaube, was du schon siehst, ist, dass da auch ein großes Learning da ist, dass es nicht funktioniert, eine unbekannte Brand mit einem unbekannten Produktportfolio online zu verkaufen.
Ja.
Das heißt, das war auch, glaube ich, eine der großen Trends, die wir gesehen haben in 2024, dass neue Hersteller, die auf den Markt kommen, sich gezielt ein Händlernetzwerk gesucht haben,
ja,
die Händler angesprochen haben mit ihren Produkten, die sagen, ihr könntet über unser Produkt euer Portfolio nach unten abrunden.
Ja.
Und mit Sicherheit funktioniert das gut. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist immer MG.
Ja.
MG hat, glaube ich, 19.000 Fahrzeuge verkauft letztes Jahr mit einem Agenturmodell, was dem Händler so viel Luft zum Atmen lässt, dass es, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert hat.
Ja, ja. Und ich glaube auch, was da wichtig ist, und da haben meine Kollegen auch gerade letztlich wieder die Online-Car-Sales-Studie halt eben rausgebracht. Ich meine, der Kunde, der ist halt also der physische Touchpoint mit dem Händler oder zumindest mal mit einer Probefahrt, was du ja auch gesagt hattest, bleibt halt einfach weiter super relevant. Ja. Und ich glaube, was wir da ja auch sehen, ist einfach, dass die Anbieter, die gerade neu reinkommen, da recht schnell halt dann lernen. Die schauen sich halt dann auch, wie sieht denn eigentlich so eine Customer Journey halt dann aus. Ja. Es gibt ja so eine Informationsphase, da sind wahrscheinlich dann halt einfach wirklich die Informationen relevant, die man online findet, sei es auf der Herstellerseite oder auch bei euch. Ja. Ich meine, mobile.de oder auch die anderen Classifieds, die können da ja auch eine super Position oder ein super Kanal sein, um da dann entsprechend sich zu positionieren als neue Marke, zumindest so in der Information-Phase. Und klar, dann brauchst du halt dann irgendwann ein Setup an physischen Touchpoints, sei es irgendwie Händler, entweder halt, ja, wie es so ein MG macht oder auch dann halt wie ein Polestar oder sowas, die dann vielleicht über die Volvo-Händler gehen und so weiter, um dann die Leute halt letztendlich doch einmal oder die Kunden einmal ins Auto zu setzen und denen eine Probefahrt zu ermöglichen. Und dann kann es vielleicht online wieder weitergehen. Mhm. Also ich glaube, so die Verzahnung von online und offline wird immer relevanter, weil die Kunden halt einfach danach fragen und dann halt auch so Plattformen wie jetzt mobile.de und auch andere, ich meine, ihr habt ja da ein unheimliches Asset. Ja? Also ich meine, wie viele Kunden habt ihr oder Nutzer habt ihr am Tag auf der Plattform hier in Deutschland?
Also am Tag, weiß ich, kann ich dir gar nicht genau sagen, aber ich kann dir sagen, wir haben 22 Millionen Unique Users im Monat, die unsere Plattform besuchen.
Ja.
Und da sieht man natürlich auch in dem Fall ganz interessante Muster, weil jemand, der sich zum Beispiel jetzt für ein neues Fahrzeug interessiert und vielleicht dann auch sich für einen neuen Hersteller interessiert, der gibt ganz, ganz häufig einen Lead auch für eine weitere Marke ab.
Ja.
Das heißt auch hier, weil du eben das Thema Online-Journey in Verbindung mit einem Händler oder einem Agenten angesprochen hast, auch das Thema bleibt gleich. Man muss schnell sein. Man muss den Leads schnell bearbeiten. Lead Reaction Time ist extrem wichtig. Ja. Weil ich mag ja, im Englischen gibt es dieses Wort, somebody's in the market.
Mhm.
Also ich bin im Markt. Es gibt ja keine sinnvolle deutsche Übersetzung. Aber jemand sucht jetzt im Markt nach einem Auto und in dem Fall erhebt er seine Hand mehrfach für das Modell und für das Modell. Und da sehen wir schon, dass es deutlich wettbewerbsintensiver wird. Gerade im Newcar-Bereich.
Ja, ich glaube auch, dass so. Und das ist vielleicht auch so eine Überraschung aus 2024 eigentlich oder eigentlich eher so, was ich nicht ganz verstehe, ist letztendlich, jeder OEM muss ja das eigentlich halt so Top-Priority haben. Ja? Wie kriege ich denn eigentlich wirklich den Kunden oder den potenziellen Kunden von der Lead-Phase wirklich, sag ich mal, möglichst seamless, ja, durch den ganzen Kanal halt dann irgendwie durch. Ja, wie kriegt er die richtigen Infos? Wie kann er sich dann auch eben entscheiden durch die ganze Customer Journey? Journey oder wie entscheidet er sich dann für ein bestimmtes Modell? Wie kommt er denn eigentlich wirklich von der, ja, ich will ein Auto kaufen, zu ich kaufe jetzt das Auto? Und ich meine, wenn man da ja dann eben auch sich die verschiedenen User-Journeys von den OEMs anschaut, da ist ja doch noch deutlich Potenzial da. Und ich meine, in unserer heutigen Zeit ist es ja eigentlich nicht mehr Rocket Science. Ja,
also, absolut.
Man gibt es ja genügend Beispiele, wie es halt gut funktioniert, sei es irgendwie im Automobilbereich mit einem Tesla oder ich glaube auch einem BYD, die haben ja auch eine recht geringe Klickrate, bis man dann zum Kauf kommt. Auch in anderen Bereichen, sei es irgendwie im Retail-Bereich oder Fashion oder sowas, da kann man sich ja jede Menge Inspiration und auch Erfahrung erholen, um dann die Strecke zu optimieren. Und das müsst ihr eigentlich gerade so in so schwierigen Zeiten, wo man halt vielleicht nicht als OEM Budgets für große Anpassungen hat oder Vertriebssystemumstellungen oder halt neue Modelle. Ja, dann man kann da, glaube ich, mit einem ganz überschaubaren Budget halt dann wirklich da die Strecke halt dann irgendwie optimieren. Und dass das trotzdem so lange dauert, das war eigentlich auch für mich wieder 2024 eine Überraschung. Mal gucken, ob da halt dann 2025 mehr dann passiert. Gerade wenn man jetzt dann auch wieder so den Shift weg vom Agenturmodell halt dann sieht, was ja doch wahrscheinlich bei einem VW oder auch bei einem Mini oder bei einem Mercedes oder sowas viele Ressourcen, sage ich mal, gebunden hat, um da voranzukommen. Ja, wenn man da vielleicht dann jetzt nicht mehr so tief drin steckt, vielleicht findet man dann halt wirklich eine Lösung, um dann ja in die seamless Customer Journey ist immer so ein abgedroschenes Wort, aber ich glaube, das ist unheimlich wichtig, da halt dann mehr zu investieren.
Absolut. Ja, schön. Wir sind immer gerade so ein bisschen in einem Ausblick 25.
Ja.
Nichtsdestotrotz, ich mag total, dass du gerade die Online-Customer-Journey angesprochen hast und vieles, was wir sehen und auch in unseren Gesprächen mit den Autoherstellern, ist sehr aus einer Brille gedacht. Der Kunde kommt zu mir auf meine Webseite oder auf meinen Kanal und ich versuche ihn durch meinen Kanal zu schleusen. Interessanterweise, was wir sehen ist, wenn ein Autohersteller zum Beispiel oder ein Autohersteller nicht auf einer digitalen Plattform wie mobile.de stattfindet, dann hat er eigentlich so eine Situation, dass zwei Dinge nicht richtig funktionieren. Das eine, der Kunde sucht weiterhin nach dem Fahrzeug.
Ja.
Die Brand wird gesucht. Ja, das sehen wir, können wir auswerten, natürlich anhand der Kunden suchen. Das zweite ist, ein Kunde ist oft für eine weitere Marke, für ein weiteres Fahrzeug im Markt und gibt dann sein Lead dementsprechend für ein anderes Auto ab. Das heißt, wenn ich als Autohersteller auf einer digitalen Plattform nicht stattfinde, dann verschenke ich zum einen mal Leads und zum anderen sende ich Leads zu meinem Wettbewerber.
Ja.
So eine Double-Lose-Situation in dem Fall. Und das ist sicherlich auch etwas, was zukünftig einfach in die Journey mitgedacht werden muss. Als Teil meiner Sales-Channel-Strategie oder meines Marketing-Mixes sollte ich digitale Plattformen wie zum Beispiel mobile.de auch mit auf dem Radar haben.
Ja.
Weil es ist ein signifikanter Kanal. Der Kunde nutzt Plattformen wie uns, um zukünftig seinen Mobilitätswunsch oder nicht zukünftig seinen Mobilitätswunsch zu erfüllen. Dementsprechend ist das auch eine spannende Geschichte, die ich in 25 sehe, dass es häufiger auch Integrationen in die digitalen Marktplätze gibt, dass der OEM auch danach den Fischen fischt, wo die Fische auch schwimmen tatsächlich.
Ja, das stimmt und ich glaube, da ist so bisschen, oder da müssen sich die Hersteller wahrscheinlich auch wirklich der Realität halt stellen, ja, wie du vorher halt sagtest, ist vielleicht nicht mehr die Marke, die jetzt dann halt irgendwie den Kauf treibt oder der Hauptgrund halt dann irgendwie ist, sondern sind wahrscheinlich dann noch einfach andere Faktoren, wie sowas wie halt dann irgendwie Preis, wie dann vielleicht auch Verfügbarkeit.
Leasingrate,
genau. Ich meine, häufig ist es ja dann sowieso, oder man sieht ja da auch wahrscheinlich einen starken Trend einfach in Richtung Leasing und dann eben vielleicht auch Abo-Modelle, was ja mehr oder weniger auch ein Leasing ist, nur mit halt irgendwie einem anderen Package und einer anderen Laufzeit und weniger halt dann irgendwie Kauf, ja, deswegen so von dem her, okay, guck mal, ich habe jetzt hier ein Auto und das kaufe ich, das ist vielleicht mein Asset für die nächsten 10, 12, 15 Jahre. Du warst gestern, glaube ich, bei der DAT-Vorstellung, da kam ja bestimmt wieder raus, was so eigentlich so die durchschnittliche Haltedauer ist, geht wahrscheinlich auch nach unten. Ja. Und ich meine, dann in so einem flexibleren Umfeld, ja, dann muss der Kunde, hat er dann wahrscheinlich auch ganz andere Entscheidungsparameter, nach denen der halt dann irgendwie geht. Ja, weil er meinte, ja, okay, guck mal, im Abo ist es nach einem Jahr oder nach zwei Jahren sowieso halt irgendwie weg. Ja, dann muss sich jemand anders damit rumschlagen. In dem Leasing vielleicht dann irgendwie nach dreien. Aber dann sind da wahrscheinlich wirklich ganz andere Kriterien halt relevant, um so eine Entscheidung zu treffen.
Absolut.
Und dann ist es halt nicht mehr irgendwie die eine Marke, die man halt jetzt irgendwie 15 Jahre gefahren hat und jetzt nochmal fahren möchte, sondern kommt es halt irgendwie einfach auf andere Themen dran. Und da hast du halt dann einfach den bunten Blumenstrauß an Marken und da musst du halt einfach präsent sein, glaube ich, als Marke und dann halt irgendwie auch einfach schauen, wie macht es halt den Unterschied, ja, in der Kundenansprache, in der ganzen User Journey, die dann vielleicht auch nach einer mobile.de-Plattform halt dann irgendwie kommt. Dann eben Schnelligkeit, wie du halt dann noch irgendwie hattest, attraktive Angebote, kannst du dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwelche Zusatzangebote drumherum stricken und so weiter, vielleicht auch in Richtung Loyalitätsprogramme, sehen wir ja auch, dass da einiges passiert und das ist, das kann glaube ich oder sollte auf jeden Fall ziemlich hoch aufgehangen sein bei den verschiedenen OEMs im 2025.
Ja, das ist spannend und vielleicht auch noch unseren Plattformblick mit reinzubringen. All die Filterkriterien, die du als Kunde siehst, die haben wir natürlich auf der anderen Seite auch bereit, um eine Auswertung zu machen. Ja. Also zum Beispiel sind es ja Parameter anhand der Customer Journey, dass man sich mal angucken kann, nach was für Leasingraten, was für Range von Leasingraten sucht denn der Kunde tatsächlich.
Ja.
Wo ist der Sweet Spot, wo ich den Kunden tatsächlich abholen könnte mit meinem Produkt oder mit meiner Leistung an der Stelle.
Ja, und ich meine, was das war gleich mit deinem Kollegen, als habe ich auf der More-Konferenz drüber gesprochen, letztes Jahr, wann war die, im November, glaube ich, oder?
November,
genau, da war auch so, okay, dass ich meine, so das datengetriebene Arbeiten, das müssen, glaube ich, die OEMs, aber auch die Händler und Non-Captives und so weiter wahrscheinlich auch nochmal optimieren. Ja, weil ich meine, da war dann halt eben auch die Aussage, guck mal, mit den Daten, die ihr jetzt auf mobile.de halt habt und wahrscheinlich auch andere, die man durch andere Kanäle oder andere Plattformen halt dann einfach bekommt, da kann man halt dann eben auch ganz gut halt dann irgendwie das Kundenverhalten simulieren oder abschätzen, was passiert denn jetzt, wenn ich mal meine Leasingrate halt irgendwie nach oben setze oder wenn ich sie nach unten setze, was heißt es denn dann in mehr Absatzvolumen für mich, sei es irgendwie bei Neuwagen oder halt dann eben, wenn man so ein Lifecycle-Modell halt daneben ist, auch bei Gebrauchtwagen und so weiter. Und ich glaube, so die ganzen Feinheiten, ist auf jeden Fall was hoch eben auf der Liste für 25 sein sollte.
Auch bei uns auf der Liste für 25.
Ja.
Da haben wir schon viel über 25 gesprochen.
Ja.
Das Thema Sales-Kanal, Online-Customer-Journey angesprochen. Eines der großen Themen, was 25 alle bewegen wird, ist weiterhin das Thema Elektromobilität, Elektrofahrzeuge. Wir haben quasi das zweite Jahr ohne eine staatliche Förderung von Elektrofahrzeugen, zumindest für Endkunden. Das zweite, was jetzt nochmal kommt, ist natürlich die ganze CO2-Grenzen, die die Autohersteller einhalten müssen. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was im Neuwagenmarkt passiert, aber auch was im Gebrauchtwagenmarkt passiert. Was ist dein Blick momentan auf die Hersteller im Neuwagensegment? Also was wir in der Vergangenheit immer hatten, war die Situation, ein Elektrofahrzeug ist teuer. Deutliches Price Gap zu einem Verbrenner.
Mhm.
Das hat sich leicht aufgelöst, weil wir sehen jetzt zum Beispiel sowas wie den Volkswagen ID3, der kostet mittlerweile fast unter, den kriegst du für unter 30 mit einem sehr überschaubaren Ausstattung, aber da wird mehr kommen. Ich habe bei der Automobilwoche-Konferenz hat Volkswagen angekündigt, es gibt einen ID2 mit unter 25.000, ich glaube, da passiert viel.
Ja.
Was ist dein Blick drauf?
Ja, ich glaube, so das Fahrzeugangebot entwickelt sich da in die richtige Richtung. Ja, Fahrzeuge, die vielleicht schon länger im Markt sind, so wie den ID3 oder halt vielleicht auch größere Modelle, die werden tendenziell halt dann eben günstiger. Es kommen auch immer mehr neue Fahrzeuge dann auf den Markt, nicht nur von den, sage ich mal, deutschen Herstellern, sondern halt eben auch von den Koreanern zum Beispiel. Mhm. Ja, so ein Hyundai Motor Group mit einem Kia, Hyundai, Genesis, die haben jetzt ja, glaube ich, auch gesagt, sie machen nur noch Elektro in Europa und in UK, sind gar keine Verbrenner mehr. Da hast du natürlich auch dann für das ganze Spektrum ein gutes Angebot von halt dann eben auch, Hyundai hat jetzt glaube ich auch so ein unter 25.000 Euro Modell vorgestellt, EV-Modell vorgestellt, Insta heißt er glaube ich, oder ich weiß, ist auch der europäische Name, weiß ich gerade gar nicht, aber genau, auch auf jeden Fall.
Das heißt tatsächlich Insta. Ja. Ich habe mal einmal gesehen, schönes Auto.
Ja, das ist so recht kompakt, genau, für halt auch die urbanen Bereiche und so weiter, bis hin halt dann wirklich zu den höherpreisigen Modellen. Ja, da hat man, wenn man so in den Markt schaut, natürlich dann mittlerweile eine attraktive Angebotspalette. Klar, jetzt muss man die halt dann noch gut verpacken mit Leasingraten, vielleicht dann auch mit irgendwelchen Charging-Paketen noch drumherum. Aber ich meine, die OEMs, die sind ja quasi motiviert, da jetzt für mehr Absatz zu sorgen, wegen halt den neuen CO2-Grenzwerten. Da werden die sich schon was einfallen lassen. Ja? Also wahrscheinlich wird es halt immer, werden die immer bevorzugen, okay, guck mal, ich bringe jetzt mehr EVs in den Markt, anstatt dass ich dann halt irgendwie entweder Kompensationen zahle. Da sehen wir jetzt ja auch schon, wie sie sich da halt dann absichern, sei es, dass sie dann eben mit einem Tesla da dann halt einfach die Emissionspakete halt dann sich da den Zugriff drauf sichern, dass sie einfach keine Strafen zahlen müssen, weil das wäre, glaube ich, so ein fatales Signal. Das will eigentlich jeder OEM vermeiden. Ja, okay, guck mal, ich habe meine Flottengrenzwerte jetzt nicht erreicht, sei es durch eben meine eigenen Fahrzeuge oder halt dann einfach durch dann die CO2 oder halt die Poolings, die man mit EV-Herstellern machen kann. Sondern ich muss dann halt irgendwie draufzahlen noch. Das wollen, glaube ich, alle verhindern. Und ich kann mich so dran erinnern, so 2019 müsste es gewesen sein, 2020. Da war ja auch so die Frage, schaffen die OEMs die neuen Flottengrenzwerte? Ja, weil ich glaube, damals gab es dann auch eine Verschärfung. Und letztendlich haben sie es mit den verschiedenen Aktivitäten, die sie geplant haben, haben sie es ja dann auch erreicht, meines Wissens. Und ich gehe davon aus, das werden sie dieses Jahr auch wieder hinkriegen. Mhm. Ja, also das ist wahrscheinlich ambitioniert, aber die Unternehmen haben da schon ihre Projekte oder Programme, um da halt dann eben auch dafür zu sorgen, dass es halt klappt.
Ja, ambitioniert ist ein gutes Stichwort. Das bringt mich gleich zum nächsten Thema, was ich noch mit dir besprechen wollte, das Thema gebrauchte Elektrofahrzeuge. Ja. 24, wir haben es auf der Plattform gesehen, langsam aber stetig steigt der Bestand oder das Angebot an gebrauchten Fahrzeugen. Das ist relativ klar, weil die ersten größeren Mengen von neuen Elektrofahrzeugen waren 22 oder 21 im Markt. Das wird es in 25, glaube ich, nochmal ein größeres Thema. Ambitioniert ist, glaube ich, jetzt auch die Frage, wie vermarkte ich diese Fahrzeuge am besten?
Ja.
Mit welcher Preispositionierung und welcher Produktpositionierung, weil ich ja auch die Lücke nach oben haben muss, um ein Elektrofahrzeug, das gebraucht ist, ein bisschen abzusetzen von einem neuen Elektrofahrzeug. Ja. Da haben wir mit unterschiedlichen Herstellern gesprochen, das Thema Second Cycle wird immer wichtiger.
Ja.
Dass das Gebrauchtwagen-Leasing stärker wird.
Ja.
Habt ihr das in euren Gesprächen auch mitgenommen? Oder seht ihr das auch in den Gesprächen mit euren Partnern?
Ja, auf jeden Fall. Das sehen wir auch durch die Bank, also durch die verschiedenen Hersteller, aber natürlich dann auch eben durch die über die Captives und Non-Captives. Ich weiß nicht, ob ihr es auch wahrgenommen habt, aber auch dann so Cross-Border dann eben Sales oder halt dann eben, dass man die Fahrzeuge dann vielleicht, die in Deutschland zurückkommen, gar nicht in Deutschland nochmal irgendwie in den zweiten Lebenszyklus halt dann gibt, sondern vielleicht halt eher in die Nordics oder sowas. Das sind halt dann so Themen, die werden auch immer relevanter, um dann halt die Assets dann möglichst gut halt dann irgendwie auszulasten und zu monetarisieren, weil halt dann eben auch so, man hat es jetzt so ein bisschen im Mietwagenbereich gesehen, ja, die Unternehmen, sei es irgendwie ein Sixt oder auch in den USA dann mit einem Herz, die wurden ja dann quasi basieren wahrscheinlich auf den Vertragskonditionen, die sie hatten, dazu gezwungen, die Autos halt dann einfach wieder oder die einfach abzuschreiben oder dann einen Teil des Wertes abzuschreiben, dadurch, dass halt die Gebrauchtwagenwerte durch halt eben Preisanpassungen im Markt, sei es durch einen Tesla, aber auch durch andere halt nach unten gegangen sind, und dieses Risiko versuchen gerade, glaube ich, Non-Captives und Captives halt dann zu vermeiden oder zu umgehen, indem sie halt dann sagen, hey, guck mal, wir sind halt einfach ein globales oder europäisches Netzwerk und wir müssen jetzt dieses Fahrzeug, was vielleicht in Deutschland zurückkommt, gar nicht in Deutschland als Gebrauchtwagen-Leasing dann wieder auf den Markt bringen, sondern lass es vielleicht mal irgendwie nach Frankreich irgendwie bringen, weil da vielleicht dann die Subventionen besser sind, oder vielleicht irgendwie nach Norwegen oder nach Dänemark oder sowas, weil da der Gebrauchtwagenmarkt halt dann vielleicht einfach höhere wieder entweder Gebrauchtwagen-Leasing-Raten zulässt oder Verkaufspreise oder sowas. Ohne, bevor man halt dann sagt, okay, guck mal, ich habe es jetzt in den Büchern, muss es abschreiben, weil hier kriegst du nur für irgendwie viel weniger los.
Da sehen wir auch sehr interessante Konzepte. Durch unterschiedliche Gespräche mit OEMs, die immer mehr diesen europäischen Blick haben.
Ja.
Auch Captives europäisch die Brille haben, wie vermarkte ich ein Auto am besten? Das heißt, diese Vermarktungskompetenz, die sehen wir gerade bei allen großen OEMs sich deutlich zu erhöhen.
Ja.
Zum einen, über welchen Kanal, in welchem Markt verkauft sich ein Auto am besten? Und das dritte ist, zu welchem Preis?
Ja.
Da sehen wir Sachen wie ein zentrales Pricing über alle Märkte hinweg. Und das ist sicherlich auch etwas, um gerade diese Used-Car-Profitabilität zu heben.
Ja.
Und eine Möglichkeit zu haben, die EVs, die ja quasi im Markt sind, am sinnvollsten zu vermarkten.
Ja.
Und die Profitabilität, um das geht es ja schlussendlich. Ja?
Genau, geht letztendlich darum. Und ich meine, wenn du dir schaust, okay, was für was wurde so ein ID3 vor mir 3 Jahren verkauft, wahrscheinlich deutlich mehr als bei mir heute, ja, dann hast du zwischendrin halt dann eben, da war ja dann wahrscheinlich auch gerade so die Peak-Phase, ja, du hast ja dann eigentlich die, waren ja keine Fahrzeuge da, deswegen hast du da den wahrscheinlich am Preis, warst du ja wirklich am oberen Ende. Und dann kamen halt so Geschichten wie, okay, Tesla hat einfach mal die Preise runtergenommen. Dann kam halt wieder, hat sich die Semiconductor-Krise halt dann gelöst. Ja, dann kamen halt dann noch so Themen wie, jetzt halt mit, es gibt keine Zuschüsse mehr. Und letztendlich, das wirkt sich ja alles dann auf das Preisgefüge halt dann aus. Und wenn du halt dann da nur quasi lokal in deinem Markt denkst, dann springst du halt zu kurz. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, die Captives, ja, die haben halt einfach ihr europaweites Netzwerk oder sind europaweit aufgestellt. Teilweise die Non-Captives ja dann entsprechend auch. Da macht es ja nur Sinn, das halt dann wirklich auch, sag ich mal, paneuropäisch zu denken. Absolut, ja. Ansonsten ist es ja kein wirtschaftliches oder nachhaltiges Wirtschaften. Mhm. Genau.
Das ist ein guter Stichwortgeber, nachhaltiges Wirtschaften.
Ja.
Was wir, glaube ich, in 24
auch... Was fällt dir da ein?
Agenturmodell ist ein Thema.
Ja.
Agenturmodell, das Thema, was viele Hersteller, Händler uns ehrlicherweise auch über die letzten 2-3 Jahre beschäftigt hat.
Mhm.
Ist es ein Auslaufmodell? Fragezeichen. Was wir, glaube ich, sehen ist, dass Volkswagen hat für die Elektrofahrzeuge Anführungszeichen das Agenturmodell dann auch zurückgenommen.
Ja.
Der Händler wird stärker oder war immer stark, wird noch stärker in der Positionierung. Das finde ich ganz spannend. Was wir jetzt gerade sehen, ist, dass Mercedes-Benz weiter im Agenturmodell ist.
Ja.
Ja, auch mit allen Neuwagen.
Ja.
Wir sehen Mini im Agenturmodell. Aber ansonsten ist da, glaube ich, jetzt überschaubar viel.
Ja, ich glaube, so in den letzten Jahren war es ja wirklich so eins der Top-Themen, ja, weil du hattest ja mit Volkswagen den größten OEM, der gesagt hat, die gehen jetzt in die Agentur mit halt den EVs. Zwischenzeitlich gab es ja, glaube ich, mal auch die Überlegung oder zumindest Gerüchte, dass halt das vielleicht auch für die Verbrenner halt dann kommt. Ja, das hat ja schon Gewicht, das treibt dann, wenn so ein großer Player halt dann sagt, sie machen es, plus dann noch ein Stellantis, die haben ja auch gesagt, für die Volumenmarken oder viele Marken wollen sie auch die Agentur einführen. Das ist eigentlich schon, was haben die wahrscheinlich beide zusammen, haben wir einen Marktanteil von 40% in Europa oder sowas. Hat der schon dann halt irgendwie eine Zugkraft? Ja, ist, aber letztendlich, wie du gesagt hast, die sind, Stellantis hat es ja pausiert. Mal gucken, wenn sie jetzt unter einem neuen CEO dann agieren, ob das Thema dann nochmal hochkommt oder halt dann nicht. Ein Ford ist frühzeitig oder Anfang letzten Jahres, glaube ich, auch ausgestiegen dann. Ein Volkswagen, da die Diskussion kennen wir auch, die hast du gerade angesprochen. Ja, es halt, hat sich, glaube ich, nicht so bewahrheitet, nicht so quasi die oder die Ziele, die dahinter standen, sind wahrscheinlich dann doch nicht so leicht erreicht worden mit der Agentur oder bei der Umsetzung hat es gehapert, sodass es jetzt wieder zurückgedreht wird. Die spannende Frage ist halt dann, okay, was machen denn die OEMs stattdessen, um zu ihrem Ziel zu kommen? Ja, was ist eigentlich wahrscheinlich Nachfrage und halt dann eben Supply Management halt eben ist, um das halt dann auszusteuern. Klar hat man auch in den letzten Jahren gesehen, hat dann nicht ganz so funktioniert, anstatt dann irgendwie den Werk stillzulegen oder zu pausieren, weil die Nachfrage nicht da ist, hat man dann doch wieder, wie bei so einem Stellantis oder sowas, dann haben wir Wege gefunden, um dann ein paar hunderttausend Euro in Richtung Rentals zu und ein paar hunderttausend Autos, nicht Euros, in Richtung Rentals zu schieben und so weiter. Und das zweite Thema ist ja so eigentlich die direkte Kundenbeziehung. Ja, das war ja dann eigentlich so der zweite Treiber. Wie kann ich denn wirklich nah an den Kunden kommen, die Kundendaten dann wirklich auch haben, die direkte Kundenbeziehung haben? Da war ja so, sage ich mal, der heilige Gral dann eben auch das Agenturmodell. Wenn das halt jetzt nicht kommt oder nicht so flächendeckend kommt, ja, was sind denn dann eigentlich die Alternativen? Weil letztendlich das Ziel oder die Ambition von einem Hersteller, von einem OEM bleibt ja weiterhin bestehen. Ja. Wie kann ich denn möglichst optimal eben meine Produktion dann eben auslasten und dann halt optimieren und balancieren? Und das Zweite ist, wie komme ich direkt eigentlich an die Kundenbeziehung halt dann dran, was ja, sag ich mal, wenn man dann auch in die nächsten Jahre schaut, und da können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, so in Richtung autonomes Fahren und so weiter, wo es halt vielleicht dann gar nicht mehr ums Auto geht, sondern eher in Richtung Mobilitätsdienste oder auch zusätzliche Umsätze, die halt dann entstehen sollen durch digitale Services, sei es Features on Demand, Functions on Demand, ganze Thema Software-Defined Vehicle, was da alles passiert und so weiter. Ja, was ist denn da jetzt dann die Alternative von den Herstellern, um trotzdem da halt in eine starke Position zu kommen, um die Kunden direkt bespielen zu können und nicht dann halt wieder auf den Händler angewiesen zu sein oder auf einen Mittelmann, der dann da eigentlich den Kunden, die Kundendaten besitzt.
Ja, Kundendaten ist ein gutes Stichwort, und das ist ja auch, ich meine, von außen betrachtet ist es immer einfach, jetzt über sowas wie ein Agenturmodell zu urteilen und zu sagen, warum es nicht funktioniert hat. Aber ich glaube schon, es ist so ein enormer Shift auch in der Organisation, in den Retail zu gehen. Retail ist Detail, auch wenn es so ein abgedroschenes Wort ist. Du musst wirklich den Kunden richtig betreuen, dass er tatsächlich ein Fahrzeug bei dir kauft. Also ich glaube, das ist eins. Dann hat sich ja auch das ganze Zinsumfeld verändert. Ja. Das heißt, ich möchte diese Fahrzeuge ganz ehrlich auch nicht in den Büchern haben.
Ja, auf jeden Fall.
Kann ich komplett nachvollziehen. Kundendaten finde ich ein spannendes Thema, weil am Schluss ist es vermutlich für jeden OEM das Gold der Zukunft in einer gewissen Art und Weise, auch im Bereich Retention. Einen Kunden zu halten, ist immer günstiger und einfacher, als einen neuen Kunden zu generieren oder zu gewinnen. Dementsprechend glaube ich, es wird auch hybride Modelle geben. Das ist das, was meine Einschätzung ist, dass wir das Hersteller versuchen, direkt zu verkaufen, das D2C.
Ja.
Aber gleichzeitig auch viele Teile der Customer Journey, wie du erwähnt hast, selber verantworten, um dann bestmöglich auch den Händler zu unterstützen.
Ja.
Und dementsprechend wirklich als einen interessanten Ausblick. Ich meine, wenn du dir so jemanden anschaust wie Tesla, der hat das im Neuwagengeschäft absolut perfektioniert.
Ja.
Ja, also ich kann ein Auto komplett verkaufen, da ist die Brand natürlich auch stark.
Ja.
Und ehrlicherweise kann ich es fast ausschließlich online kaufen.
Ja.
Das hilft absolut dazu. Und ich habe immer zum Thema Kundendaten, und ich würde später mit dir gerne auch noch einen kleinen Deep Dive in das Thema Digitalisierung, Autonomous Driving machen. Ich glaube, Tesla hat das extrem gut verstanden, und auch BMW zum Beispiel, Mercedes auch, extrem gut verstanden, durch digitale Dienste im Auto die Kundendaten zu bekommen und dem Kunden auch einen absoluten Mehrwert zu bieten.
Ja.
Ja, und das ist ja auch das, die Diskussion, die du immer gesehen hast, warum soll sich ein Kunde anmelden, warum soll er mir die Kundendaten geben? Und das siehst du jetzt immer mehr, dass das Thema Digitalisierung im Auto auch dafür sorgt, dass ich als Kunde gerne meine Daten gebe. Schau dir das BMW Virtual Cockpit an.
Ja.
Das ist auch ein super interessantes Thema. Na klar möchte ich das Auto aufschließen, und das mache ich durch meine Kundendaten.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube so, klar, so wenn man die Kundenvertragsbeziehung hat vom Anfang an, das hilft schon, ja. Mhm. Aber letztendlich, wie du gesagt hast, es gibt ja jede Menge Möglichkeiten, um, sag ich mal, unabhängig vom Agenturmodell trotzdem halt an die Kundendaten halt dann zu kommen oder mit denen halt dann auch zu arbeiten, ja. Absolut. Und ich glaube, das sind aus meiner Sicht auch immer zwei Punkte, ja. Was, sag ich mal, wie komme ich an die Kundendaten ran, und das zweite, wie arbeite ich damit dann eigentlich, ja. Weil was wir halt auch viel in der Industrie halt dann sehen ist, ja, ich will die Kundendaten, dann hast du die irgendwo abgespeichert, aber machst eigentlich dann gar nichts damit, ja. Dann hast du halt eigentlich auch nicht, da hast du viel Potenzial verschenkt. Und wie du gesagt hast, ich glaube, so Thema digitale Dienste, ja, die meisten OEMs haben ja auch mittlerweile eine Companion-App, wo du dann halt eben auch auf deinem Smartphone entsprechend schon entweder shoppen kannst, Features, oder halt dann eben auch sowas machen kannst, wie dann eben Auto oder Navigation schon mal halt dann wie vorher eingeben und so weiter. Wenn man da mehr investiert, vielleicht auch noch so in Richtung Loyalitätsprogramme, ja, nicht so wie man es halt früher kennt, ja, du sammelst dann welche Punkte, sondern halt eben auch sich da nochmal Inspiration holt, vielleicht auch von anderen Bereichen. Ja, man sieht es ja jetzt ganz gut irgendwie auch so im Lebensmittelbereich oder sowas. Guck dir so eine Lidl-App an, Lidl Schwarz oder auch absolut, was ein Rewe jetzt macht. Die haben ja dieses Jahr auch ihre App nochmal komplett umgestellt. Voll halt eben dann auch auf, sag ich mal, Mehrwert für den Kunden, mit dann vielleicht auch Gamification, dann halt auch wirklich dann Punkte für sinnvolle Geschichten halt dann zu bekommen und dann halt auch wieder ausgeben zu können. Das sind ja alles so quasi dann eben auch so das ganze Ökosystem an Möglichkeiten, die ein Hersteller hat, um da wirklich an Kundendaten Daten zu kommen, um mit denen auch zu arbeiten und dem Kunden auch einen Mehrwert zu dienen oder zu bieten. Dann genau das Gleiche mit den Screens im Fahrzeug. Ja? Also wir hatten jetzt auch ein Fahrzeug eben von einem Hersteller aus Süddeutschland. Ich meine, da ist es halt dann auch so, was da halt in den letzten Jahren passiert ist, sei es so von, sag ich mal, wie Informationen dargestellt werden, wie der Kunde auch dann oder der Nutzer dann auch getriggert wird, irgendwelche Aktivitäten durchzuführen, wie, sag ich mal, personalisierter das auch wird. Ja. Da ist schon einiges passiert, auch vielleicht 24 und 23, aber ich meine, das ist ja jetzt auch gerade mit den ganzen neuen Software-Systemen, du hast gerade hier BMW, wie heißt das, Panoramic Drive, glaube ich.
Panoramic Drive heißt ja.
Mit der neuen Klasse oder auch bei so einem Mercedes-Benz mit dann wahrscheinlich MBUS oder was auch einen Volkswagen jetzt dann rausbringt mit den verschiedenen Software-Versionen, vielleicht auch dann eben mit den verschiedenen Partnerschaften, die sie geschlossen haben. Da passiert halt einfach unheimlich viel und es ist, glaube ich, dann auch, wo sozusagen gerade der Fokus dann eher drauf ist.
Ja, super. Jetzt haben wir über Agenturmodell gesprochen. Mhm. Wir haben das Thema Elektrofahrzeuge gestriffen. Wir haben den OEM und den Handel gestriffen. Da ist noch so ein Thema, was wir auch noch diskutieren müssen, neben den digitalen Themen, zu denen wir kommen, ist das Thema Leasing.
Ja.
Ich glaube, Leasing wird aus meiner Perspektive one of the big things in 2025, aus unterschiedlichen Perspektiven. Zum einen ist es mehr und mehr gelebt oder gewohnt beim Kunden. Kunde ist gewohnt, dass ich die Leasingrate bezahle. Es ist convenient, es ist gewollt von den Herstellern. Das Zweite, was wir auch sehen, ist, dadurch, dass die Fahrzeuge alles so teuer geworden sind, insbesondere im Neuwagenbereich, umgehst du diesen Sticker-Price-Schock.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass Leasing insbesondere in Verbindung mit Elektrofahrzeugen weiterhin the big thing sein wird.
Ja.
Siehst du es ähnlich?
Sehe ich ähnlich. Und ich glaube auch, also ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber können die Hörer auch mal machen, vergleichen. Okay, wenn man dann wie vor 30 Jahren mal schaut, was hat denn dann ein Fahrzeug im Vergleich zum Haushaltseinkommen gekostet versus halt heute, da sind Welten dazwischen. Ja, also es unheimlich teuer halt dann geworden durch die verschiedenen, wahrscheinlich einfach das Aufrüsten von der Technologie, von den neuen Drivetrains, alles, was der Kunde halt auch erwartet in Richtung Connectivity und so weiter. Und deswegen ist halt was du gesagt hast, dann eben Leasing-Angebote oder auch Auto-Abo-Angebote und so weiter, da bin ich ganz bei dir. Das wird an Relevanz dann eben gewinnen, auch wahrscheinlich einfach, weil es zu unserem Lebensstil ja viel besser halt passt. Ja, ich meine, ist ja nicht so nur im Automobilbereich, dass wir dann ein Auto halt dann irgendwie leasen oder eine monatliche Rate dann bezahlen und wir tauschen es halt dann irgendwie nach 2 Jahren wieder aus oder teilweise auch halt dann irgendwie in kürzeren Zyklen. Ich meine, das Gleiche machen wir eigentlich schon in vielen anderen Lebensbereichen auch, sei es irgendwie dein Smartphone, wo du halt dann, oder ein Telefon, Handy, wo du es eigentlich schon seit Jahren machst, das einfach auch über Raten dann abzubezahlen, wird ja auch immer relevanter. Ja, ist ja dann so ein iPhone, was kostet es heute über 1.000 Euro oder sowas?
Deutlich,
ist ja, da sagst du dann auch, bevor ich das jetzt einmal auf den Tisch lege, zahle ich es halt dann auch über eigentlich dann Raten ab oder habe dann da entsprechend die Verträge. Genau das gleiche beim Medienkonsum, sei es irgendwie ein Spotify oder auch eine Netflix und wie sie alle heißen, da zahlst du dann eigentlich auch eher für die Nutzung, weniger für den Besitz. Ja, kaufst du eigentlich auch keine DVDs mehr oder halt eine Schallplatte, außer du bist, oder CD, außer du bist halt irgendwie Schallplatten Liebhaber oder sowas. Und genau das Gleiche sieht man halt jetzt auch im Automobilbereich. Und dann kommt halt eben noch das hinzu, was du sagtest, ja, dass die halt einfach recht teuer geworden sind oder ein Auto vom Wert her halt immer wahrscheinlich auch eher steigt dann von den Neuwagenpreisen und genau, da macht es absolut Sinn.
Ja, total nachvollziehbar. Was wir auch sehen oder was so mein Eindruck oft ist, dadurch, wenn jemand wirklich das Thema Leasing heute schon spielt und sich damit auskennt, dann habe ich ja doch auch die Möglichkeit, relativ günstig in ein Auto zu kommen.
Ja.
Ich erinnere mich immer an diese Fiat 500 E-Fahrzeuge für 99 Euro. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das Auto dadurch durch so eine günstige Leasingrate, also als Fashion-Produkt gesehen wird. Ich fahre das für ein Jahr oder für zwei, je nachdem, ob der Anbieter die Laufzeit anbietet,
ja,
und gebe es dann weiter und dass auch irgendwie die Brand-Loyalty weniger wird.
Ja.
Wirklich gespannt. Also ich glaube, 25 wird wirklich das Jahr von Leasing auch.
Ja, ich glaube auch. Und ich meine, was du halt mit Leasing halt auch ganz gut machen kannst, ist die Pakete auf die Nutzungsbedürfnisse der Kunden halt dann zuschneiden. Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was du für eine Kilometerlaufleistung bei so einem 99 Euro 500 E-Halter mit drin hattest. War wahrscheinlich vermutlich eher halt dann gering. Ja, aber dann fragst du dich halt eben auch als Nutzer wahrscheinlich, ja, was fahre ich denn überhaupt im Jahr oder in 2 Jahren, ja? Vielleicht reichen dir dann halt irgendwie die 10.000 Kilometer oder sowas, weil du in Berlin wohnst oder in München oder in Hamburg und damit sowieso nur, irgendwie salopp gesagt, zum Bäcker fährst oder sowas, ja? Vielleicht, da macht es ja dann absolut Sinn, ja, deswegen, und jemand, der halt dann irgendwie damit Touren macht von wahrscheinlich Berlin nach München und wieder zurück, klar, der wird sich wahrscheinlich erstens keinen E500 halt irgendwie holen, weil er viel zu viel laden müsste. Der hat halt dann wahrscheinlich auch einfach, aber dem kannst du halt dann das perfekte Paket halt dann auch irgendwie, sag ich mal, anbieten. Ja, vielleicht ein größeres Auto, hoffentlich ein E-Auto und dann halt einfach mit höheren Kilometerpaketen. Und das ist natürlich auch was ja für die Captives oder Non-Captives oder die Herstellerhändler dann auch wieder ja, relevant ist.
Ja.
Weil dann kannst du sagen, hey, guck mal, ich habe genau verstanden, Kunde, was du möchtest, was du brauchst. Ja, du bist jetzt hier der Kunde, der in Berlin-Mitte wohnt, fährst damit nur halt irgendwie kurze Strecken oder sowas, du zahlst ja dann nicht deine 500 Euro im Monat, sondern hier hast du ein kleines Auto, ein kleines Kilometerpaket, fertig, let's go. Und das ist natürlich auch was oder ein Aspekt, der halt für das Konzept Leasing spricht.
Absolut, absolut. Also dann heißt auch eine unserer gemeinsamen Prognosen, vielleicht machen wir später noch ein paar Prognosen fürs Jahr 25, ja, ist, dass Leasing deutlich ja, die Penetrationsrate im Markt erhöhen. Ja. Es wird deutlich mehr Leasing-Angebote, deutlich mehr Kunden geben,
ja,
die Leasing nutzen. Ich würde es gerne mal dieses Thema Vertrieb abschließen.
Ja.
Und die Chance nutzen, wenn du hier bei uns bist, gerade das Thema Digitalisierung nochmal angehen, KI angehen oder auch autonomes Fahren.
Mhm.
Ich muss dir eine kurze lustige Geschichte erzählen. Ich war letztes Jahr im September auf einem Kongress.
Mhm.
Und dann hat einer der Präsentatoren gesagt, kennen Sie den Augustin Friedl? Dem müssen Sie folgen, weil der gibt immer einen guten Ausblick auf den Markt, insbesondere in Digitalisierungsthemen. Deswegen lass uns das nochmal die Chance nutzen. Ich gebe dir einfach ein paar Stichworte.
Ja.
Und du gibst vielleicht eine Prognose für 25 ab.
Ja.
KI und du, bei KI, du weißt ja, wir sind als digitale Plattform, als digitaler Marktplatz immer in so einer in so einem Dreieck. Auf der einen Seite haben wir ganz viele Handelspartner,
ja,
wir haben mobile.de, aber auch gleich haben wir dann OEM-Partner, wir haben Captive als Partner und wir haben andere große Partner noch. Was hat KI für eine Auswirkung aus deiner Perspektive auf die einzelnen Bereiche oder ist es zu pauschal?
Also ich würde es gleich grundsätzlich einmal trennen, so in Enterprise-KI, also was passiert sozusagen im Unternehmensumfeld und dann noch KI im Fahrzeug. Und ich meine, so im Bereich Enterprise-KI ist jeder betroffen, ja, seid ihr betroffen, die Händler und halt natürlich auch die ganze Automobilindustrie. Was heißt betroffen? Wahrscheinlich sollte man da halt eigentlich wirklich jetzt Stand heute investieren, um da halt dann eben einen Schritt nach vorne zu machen, weil letztendlich so, ich meine davor, also KI ist ja schon so der nächste Plattform-Shift, ja, wir hatten vor ein paar Jahren halt so das ganze Thema Shift to Mobile Web, ja, über deine Smartphones,
ja,
dann kam halt so das ganze Thema Cloud und Software as a Service, also die ganzen SaaS-Solutions, also auch eine Veränderung vom Geschäftsmodell und jetzt so der nächste Plattform-Shift ist ja eigentlich so der nochmal die Transformation in Richtung KI, sei es halt irgendwie in Form von halt dann eben den Generative AI Assistants, die wir heute kennen, nächste vielleicht dann halt irgendwie Agentic AI, dass du halt deinen AI-KI-Agenten halt hast, der für dich dann auch wirklich Tasks übernimmt, nicht nur Informationen halt liefert wie heute und dann halt die nächste Ausbaustufe ist ja dann auch das ganze Thema Physical AI, also physische KI, wo du halt dann Roboter hast vielleicht oder dann eigentlich auch autonome Fahren. Und ich meine, das hat ja, kann man ja verschiedene Ausprägungen pro Stufe oder pro Phase dann für die verschiedenen Marktteilnehmer halt dann sehen. Und man steht jetzt heute eigentlich so an so einem ganz interessanten sag ich mal, Scheidepunkt. Ja? Will man halt wieder in die Abhängigkeit gehen, wie damals bei irgendwie SaaS und Cloud, ja? Überlässt man halt einfach das Spiel jemand anderen und kauft oder versucht sich halt dann später einzuschalten, wird wahrscheinlich dann recht teuer und man hat halt dann wenig Kontrolle oder wenig Gestaltungsspielraum. Oder nutzt man jetzt diese Chance, am Anfang des Plattformshifts zu sein und geht da halt dann eben zielgerichtet und dann eben halt auch mit entsprechenden Invest, mit entsprechenden Teams, Organisationen und so weiter rein und hat da halt dann auch wirklich eine prägende oder dominierende Rolle. Ja, und das ist, da ist so, glaube ich, so zeitpunktmäßig 2025, ja, so die, also da muss man sich entscheiden. Und das Window of Opportunity wird halt dann danach immer kleiner und recht schnell kleiner, weil letztendlich da ist so viel Dynamik gerade im Markt, ja, wenn jetzt die Automobilindustrie oder auch der Handel oder halt dann eben auch mobile.de als Plattform und andere da nicht reingehen, dann macht es halt einfach jemand anders. Ja. Also das ist, glaube ich, ein super relevanter Punkt. Und dann ist es halt dann einfach auch für die jeweiligen Stakeholder, wenn wir jetzt im Enterprise-IT-Bereich bleiben, muss ich einfach mit dem Thema halt tief auseinandersetzen und dann halt eben auch schauen, was sind denn eigentlich wirklich so die Use Cases, die ich mit KI halt dann verbessern kann, was sind denn dann vielleicht auch die Modelle dahinter, die ich dann nutzen kann, weil es halt nicht einfach mal alles der Gen AI oder OpenAI oder Gemini und wie sie alle heißen, Anthropic, sondern gibt es ja zig Abschichtungen dann auch in, sag ich mal, fine-tuned Models, die halt dann auch gar nicht so viel kosten eigentlich, auch dann aber halt unheimlich viel dann halt bringen. Und da ist einfach nur der Appell an die Händler, sich damit auseinanderzusetzen. Ich hoffe, ihr bei mobile.de seid da sowieso vorne mit dabei. Was anderes würde ich jetzt von euch nicht erwarten.
Wir sind ein Händlerpartner und wir gehen in die Vorinvestition. Na klar, sind wir da mit dabei.
Ja, super. Und dann natürlich auch ganz klar die OEMs und auch die Lieferanten. Ja, also da sehen wir eigentlich auch noch, also beim Handel muss ich sagen, da habe ich nicht so den tiefen Einblick, wie die mit dem Thema KI umgehen. Aber gerade so auf Herstellerseite, auf Lieferantenseite, da ist, glaube ich, sage ich mal, für das ganze Thema Enterprise, KI, also was alles wirklich dann so in den Prozessen und so weiter halt abspielt, deutlich Luft nach oben.
Ja, stimmt.
Und man kriegt es halt nicht einfach so leicht hin. Das ist halt nichts, was man halt irgendwie mal in der Mittagspause macht oder Freitag nach 5, wenn man sonst nichts mehr zu tun hat, sondern muss man halt wirklich Entscheidungen treffen. Ja, ich will da rein, will meine Strategie aufbauen und dann die Strategie umsetzen. Das braucht halt einfach wahrscheinlich ein Budget dafür. Das braucht dann eben die Kompetenz dafür, ein Team. Und ein Team, was halt dann natürlich auch das Mindset hat. Ja. Wird auch nicht immer alles funktionieren mit KI. Deswegen muss man da auch dann einfach entsprechend die Agilität dann mitbringen und halt auch das Mindset und dann eben auch das Bekenntnis von, sag ich mal, Leadership-Team und so weiter haben, dass da halt auch, geht meistens nach vorne, vielleicht manchmal wieder zurück und so weiter. Also das sind so, sag ich mal, so vielleicht kurzer Einschub zu dem ganzen Thema Enterprise, KI.
KI, Stichwort KI. Ein Thema, was auch immer wieder kommt und schon lange im Markt ist oder schon lange in der Diskussion ist, das autonomes Fahren. Ich glaube, Level 5 ist vollautomatisches Fahren, oder?
Ja, es gibt ja die verschiedenen Levels von 0 bis dann entsprechend 5.
Genau.
Und 5 heißt sozusagen, dass du eigentlich schlafen kannst und die Hände nicht mehr ans Lenkrad packen musst, dauerhaft, dass das System sozusagen übernimmt und das eigentlich egal, wo du bist. Ja? Also du könntest dann mit deinem Level 5-Fahrzeug in Berlin fahren, du könntest mit dem von Berlin nach irgendwie Paris fahren und das würde sich in Paris genauso auskennen. Und wenn du dann in die Toskana fährst oder sowas, kannst du damit auch auf, autonom unterwegs sein, das Level 5. Ob das kommen wird und ob es notwendig ist, ist wahrscheinlich oder ist recht unwahrscheinlich. Die Hersteller oder auch dann Anbieter wie den Waymo und andere, die zielen eigentlich auf Level 4, ja, dass du halt sagen kannst, du hast autonomes Fahren in ODD heißt es, Operational Design Domain, ja, in einem vorher definierten Umfeld. Das kann zum Beispiel eine Stadt sein oder wie man es jetzt vielleicht auch bei Mercedes sieht, einfach auch bestimmte Abschnitte eben auf der Autobahn, die dann nochmal mit verschiedenen Kriterien verbunden sind, wie ist das Wetter, gibt es vielleicht einen, wie ist die Geschwindigkeitsbegrenzung, wie sieht einfach die Straßenbeschaffenheit aus? Ja, sind da Stand heute irgendwie Markierungen auf der Straße, an denen sich das Auto orientieren kann? Gibt es vielleicht auch ein vorausfahrendes Fahrzeug, was sozusagen Lead ist, an dem man sich dann virtuell einfach andocken kann und mitfahren kann? Und das ist sozusagen bei Level 3 und Level 4, dass wir da dann eigentlich noch immer so eine ODD dabei haben, die halt einfach spezifiziert, wo das oder einfach definiert, in welchem Umfeld das System aktiviert werden kann. Genau. Aber da so zum Thema, vielleicht um die Brücke zum Thema KI dann nochmal zu schlagen, da sehen wir Stand heute halt auch ganz interessante Entwicklungen. Weil in der Vergangenheit oder bisher kann man sich so vorstellen, so ein Waymo-System, ja, das waren eigentlich so verschiedene Module, die zusammen dann agiert haben und dann halt erlaubt haben, dass das System automatisch halt dann fährt. Ja. Das war halt sozusagen einfach die große Aufgabe, autonomes Fahren, war dann in so einen Perception-Stack halt unterteilt, in jemand, der dann halt die Entscheidungen trifft oder Simulationen, Entscheidungen trifft und so weiter. Und was man jetzt sieht, das sind eigentlich so End-to-End-Modelle, ja, schon eigentlich fast so wie so eine Blackbox, was man zum Beispiel bei einem Tesla sieht mit dem End-to-End-Modell oder wenn man sich auch die Chinesen anschaut, sei es einen Xiaopeng oder halt auch dann einen Huawei oder einen NIO, die gehen eigentlich alle in die Richtung, dass wir sagen, okay, anstatt von verschiedenen kleinen Modellen zu haben oder kleineren Segmenten zu haben, die dann teilweise auch durch Algorithmen vorher programmiert sind, ja, wo halt vorher jemand gesagt hat, okay, guck mal, du erkennst, das ist jetzt wirklich super vereinfacht gesagt, du erkennst da halt irgendwie ein Auto oder irgendwas anderes und das musst du dann tun. Ja, das waren ja alles dann Algorithmen, die sage ich mal, doch mit menschlichem Zutun halt dann eben entstanden sind, zu sagen, okay, guck mal, du hast jetzt eigentlich so ein End-to-End-neuronales Netzwerk und das lernt dann eigentlich selber. Du musst dann eigentlich gar keine Algorithmen mehr halt dann eben programmieren, die halt dir sagen, wie sich das Auto verhalten soll, sondern durch das ganze Thema KI, sei es GenAI oder andere, dann Large Language Models, vielleicht auch Vision Large Models und so weiter, hat man da dann eigentlich einen extremen Hub geschafft, in Kombination dann eben natürlich auch mit der Compute-Hardware, den Chips, den man halt dann bekommen hat. Ja. Und das ist so eigentlich jetzt, wo man auch gerade in USA, aber auch in China und natürlich auch bei den Herstellern halt hier recht viel Aktivitäten halt dann auch sieht. Ja, wie stelle ich mich denn eigentlich bestmöglich auf, um da halt dann auch mitspielen zu können.
So, was ist unser Fazit für 25? 25 wird spannend.
Ja.
Wir werden viel Elektromobilität sehen und viel über Elektromobilität vielleicht in unserem nächsten Podcast sprechen.
Ja.
Wir werden das Thema KI wird groß kommen.
Auf jeden Fall.
Wir hatten kurz das Thema Leasing besprochen.
Ja.
Und wieder in den Autohandel zurückzugehen.
Ja.
Wir haben kurz besprochen, dass das Agenturmodell vielleicht ein Auslaufmodell ist. Weiß ich nicht. Fragezeichen. Ja. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Und ich glaube, wir haben grundsätzlich ein positives Fazit gezogen für 25, oder?
Genau, und wahrscheinlich ein Buzzword, was man auch noch häufig hören wird, oder sag ich mal, ein Trend des Software-Defined Vehicles, weil man da jetzt ja dann eben auch mit BMW neuen Klasse dann eben auch den neuen Mercedes-Fahrzeugen ja in Richtung Software-Defined Vehicles halt dann geht, ja quasi dass die Bauweise, Konstruktion oder sag ich mal die Architektur und Software, das Software-Setup dann eben nachahmen, was zum Beispiel auch ein Tesla oder auch die Chinesen wie ein Xiaopeng oder vielleicht auch ein Rivian in den USA ganz, ganz gut gemacht haben. Da sieht man jetzt auch den Einzug dann halt in die ersten, sag ich mal, Modelle von den Herstellern halt dann hier. Das bleibt auf jeden Fall auch noch spannend. Aber ich würde auch sagen, ja, also es passiert unheimlich viel weiterhin in der Industrie. Ich persönlich muss sagen, ist super spannend da. Ich weiß nicht, ob es jemals so eine spannende Zeit halt dann gab.
Ich habe das Gefühl nicht. Also wie du sagst, es ist, glaube ich, mit die spannendste Zeit ever, hätte ich fast gesagt.
Ja.
Also ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Industrie. Ich war lange auf der OEM-Seite. Und wenn du mir mal gesagt hättest, es gibt einen kompletten Shift in Richtung Elektromobilität.
Ja.
Wenn du mir gesagt hättest, das Thema Online-Verkauf, Online-Customer-Journey wird ein riesengroßes Thema. Wenn du mir mal gesagt hast, das ganze Thema KI, autonomes Fahren, wird mal groß. Ich glaube, es ist schon eine interessante Branche, eine super spannende Branche und ich möchte aktuell nirgendwo anders arbeiten.
Ja, ich auch nicht. Und ich meine, es sind ja auch, sag ich mal, wirklich spannende Herausforderung, jetzt nicht so, sag ich mal, im Vertriebsmodell oder, sag ich mal, wie designe ich denn jetzt das Auto, was für neue Materialien bringe ich vielleicht rein, ja, sondern halt wirklich die Technologiesprünge, die man halt daneben hat, ja, so, da war wahrscheinlich so der Elektro oder der Wechsel vom Verbrenner zum Elektro noch eher der einfache,
ja
so die zwei Shifts, die man jetzt halt irgendwie hat, von eben nicht autonom zu mehr halt Automatisierung, sei es Level 2, Level 2 Plus, Level 3, Level 4, ja, ich meine, das sind ja auch wirklich, sind ja wirklich Herausforderungen für die Hersteller und die gesamte Industrie, auch die Supplier, die Zulieferer und genau das Gleiche mit halt dann eben Software und Digitalisierung. Klar, ist auch schon immer so ein Thema, ist ja, Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht ganz so lange in der Industrie wie du, ein paar Jahre weniger, aber ich meine, das ist ja auch so, das Thema Software war ja dann schon immer auch immer relevant, aber jetzt mit dem Shift zu Software-Defined Vehicles und eigentlich so das in ein System aufzubauen, wie man es halt vom Smartphone her kennt oder vom Computer, ja, ist halt auch faszinierend. Ja? Und was sich dann da halt dann auch wieder für Möglichkeiten ergeben, für dann eben auch den Handel oder für die OEMs, für das ganze Thema After Sales und Service, für dann wahrscheinlich auch die digitalen Plattformen wie mobile.de. Ja, ich meine, da ist so viel irgendwie Musik drin, so viel macht so Spaß, da halt irgendwie mit euch zu arbeiten, aber auch mit OEMs zu arbeiten, mit Lieferanten zu arbeiten und so weiter, um da halt dann eben auch zu schauen, okay, guck mal, wie kann ich denn eigentlich den Kunden bestmöglich bedienen und vom Kunden her halt dann kommen. Ja, von dem her, ich bin da super optimistisch für 25.
Ich eigentlich auch. Das ist eine schöne Branche gerade. Ja. Ich habe mir sagen lassen, du bist ja tatsächlich auch einer, der immer mal wieder gerne nach Autos schaut, um es mal ein bisschen abzurunden. Du weißt, der größte europäische Marktplatz.
Ja.
Hast du irgendein Auto, was gerade bei dir in der virtuellen Garage von mobile.de steht, wo du gerade besonders dir gerne anschaust? Oder?
Im Moment gerade nicht. Da habe ich gerade andere Themen, mit denen ich mich mehr beschäftige. Mhm. Aber sag mal, so Autos, die mich interessieren, sind weiter natürlich die chinesischen OEMs, wie sie halt gerade hier dann eben auch Fuß fassen und das für den deutschen oder europäischen Markt dann eben adaptieren. Sei es so irgendwie so ein Xiaopeng oder sowas, würde ich gern mal testen und damit halt mal ein bisschen rumcruisen. Ich bin auch ganz gespannt, was passiert jetzt einfach mit der neuen Klasse von BMW.
Absolut.
Ja, also das wird, glaube ich, ein spannendes Fahrzeug, auch die neuen Mercedes. Das sind jetzt so, sag ich mal, dann die Elektrofahrzeuge, wo ich sage, okay, das wäre mal spannend, da mehr drüber zu erfahren oder die halt einfach zu testen. Und ansonsten, ich glaube, das letzte Mal haben wir ja über so Klassiker gesprochen, ja, da hat sich eigentlich nichts geändert. Ja, so ein VW Käfer oder vielleicht mal so ein Bulli oder sowas. Das wäre schon was, ja. Gerade so ein Cabrio als Käfer für den Sommer.
Hatte ich mal.
Ja. In Brandenburg hat man ja nicht, sag ich mal, die Berge, so wie bei dir in München oder halt schöne halt dann die Bergseen. Aber ich meine, kannst ja hier mit so einem Käfer durchs Land cruisen. Why not? Ja.
Absolut. Vielleicht
kurz. Was steht denn bei dir drin?
Ich komme gleich dazu. Ja. Erst bei den Autoherstellern. Ich hatte vor kurzem mal die Möglichkeit, Genesis zu testen.
Ja.
Und es ist nicht nur ein Modell, sondern die Modellreihe.
Ja.
Das ist auch ein absolut tolles und überraschendes Auto von der Verarbeitung.
Mega.
Von der, vom ganzen Design und wie Genesis an das Thema Luxus oder jetzt Premium rangegangen ist. Ganz anderer Ansatz. Finde ich super, super spannend, super tolle Autos, hat auch echt Spaß gemacht.
Ja. Aber da vielleicht nochmal, weil wir vorher auch gesagt haben, die Chinesen tun sich schwer, da in den Markt zu kommen. Ja, das sind ja eigentlich nicht nur die Chinesen, Genesis ist ja auch ein super Beispiel. Ja. Die haben super, sage ich mal, Verarbeitungsqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja da für das, was man bekommt, was da an, sage ich mal, Luxus-Ausstattung drin ist, ist ja auch, sage ich mal, recht gut. Trotzdem, ich weiß jetzt nicht, wie viele Autos sie verkaufen, aber sind ja jetzt auch nicht so, dass es halt dann irgendwie, dass sie da, glaube ich, mit zufrieden sind. Ja. Von dem her ist es, da sieht man halt einfach auch mal, wie lange es braucht, sich als Marke zu positionieren, vielleicht dann eben auch eine Marke zu erneuern, ja, weil Genesis existiert ja eigentlich schon lange. Ich kenne es aus meiner Jugend, meiner Kinder, da gab es auch schon Genesis-Fahrzeuge. Die haben natürlich da jetzt nochmal unheimlich viel dann eben investiert, aber um sowas halt dann erstmal zu kommunizieren, in Richtung Kunde zu bringen, den Kunde dann auch so in seiner Kaufentscheidung oder Leasingentscheidung zu steuern, dann sich für ein Genesis und nicht für irgendwie ein anderes Premium-Modell zu entscheiden, ist halt unheimlich schwer. Und da haben alle mit zu kämpfen.
Ja, glaube ich. Wobei bei Genesis habe ich ein gutes Gefühl. Also ich glaube, dass die Qualität so überzeugend ist. Ein tolles Auto. Weil du mich gefragt hast, was bei mir auf dem Parkplatz steht, ehrlicherweise gar nichts, weil ich mir tatsächlich ein Auto gekauft habe.
Nicht Leasing.
Nicht Leasing. Ich habe, aber ähnlich, ich habe das Nachfolgemodell von einem Käfer Cabrio gekauft. Ich habe einen Golf 1 Cabrio gekauft.
Auch schön.
Deswegen geht jetzt demnächst die Reise in die, sobald das Wetter besser wird, die Ausflüge in die Richtung Bayerischen Seen und in die Alpen.
Ja. Ja, super. Vielleicht so, um die neuen Fahrzeuge mal zu testen. Ich meine, vielleicht sollte man da mal wir verstehen uns sehr gut. Ja, macht ja Spaß, mit dir zu sprechen. Und super, vielleicht sollten wir das nächste Mal irgendwie mehr so eine interaktive Episode machen oder ein anderes Format, dass wir sagen, hey, guck mal, wir stellen uns jetzt mal da einen Genesis, irgendwie einen Chopin und noch ein paar irgendwie spannende Autos halt irgendwie auf den Hof und schauen uns die halt einfach mal an. Ja, gute Idee. Also können wir ja mal mit deinen Kolleginnen dann auch sprechen, ob sie sowas unterstützen.
Super. Ja. Augustin, vielen Dank. Ein cooles Gespräch wie immer, kurzweilig. Schöner, kompletter Abriss der aktuellen automobilen Landschaft. Danke dafür. Danke für, dass du hier warst, dass du dich bereit erklärt hast, wieder an Podcast teilzunehmen. Wie gesagt, lass uns das gerne öfters machen, vielleicht in unterschiedlichen Formaten. Hat mir echt Spaß gemacht.
Mir auch, kann ich nur zurückgeben. Danke, dass ich hier nochmal vorbeikommen konnte in dem neu gestalteten Podcast-Studio, was sich ja auch immer weiterentwickelt. Und es macht Spaß, mit dir sich zu unterhalten, die verschiedenen Themen zu diskutieren. Ich hoffe natürlich auch, dass es eine gute Abwechslung ist für die mobile.de Podcast-Hörer dann.
Absolut, ja.
Da bin ich auch immer auf Feedback gespannt. Also vielen Dank dafür, für die Gastfreundschaft. Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, oder?
Bis zum nächsten Mal. Danke, Augustin.
Danke. Ciao. Let's go. Goodbye.